Ey, wenn du die Jingles machst, kannst du die so ein bisschen machen wie so die alten Primo-Sachen oder so Rissa-Geschichten, weißt du, mit so schleifenden Bandgeräuschen und so Vinylknistern. Man weiß, ich dann schon auch so geil Fände werden, wenn so moderne Drip-Sounds drüber gemacht werden. Und eigentlich auch so 808-Wing-Schleifer-Sounds, weißt du, so richtig verzerrte, so dass halt richtig knallt.
Die wundersame Rap-Woche mit Mauli und Steiger.
Steigerschirn, Steigerschirn. Na, du? Willkommen in meiner akustisch abgehängten Küche.
Wir sind heute bei dir. Das ist wirklich schön mal.
Wieder. Voll, ich dachte auch erst, es wird sehr hektisch, weil wir wollten ja heute eigentlich ein Video weiterdrehen, aber das machen wir jetzt erst sehr viel später am Abend. Und dadurch haben wir so gechillt noch. Und jetzt fühlt es sich fast weird an, irgendwie aufzunehmen, oder? Sonst sind wir immer sehr... Ich komme rein, da läuft halbes Mic schon und so, oh, jetzt schnell los. Und diesmal ist es irgendwie so familiär, wird draußen dunkel, man hat irgendwie Adventsfeeling, obwohl halt gar nicht Wochenende ist. Es ist irgendwie...
Hast du wirklich den Eindruck, dass es bei mir immer so Arbeitstreffen sind?
Schnell. Es ist schon angenehm, aber wir sind trotzdem sehr cut the bullshit, man. Jetzt, aber, obwohl manchmal essen wir schon vorher und so, du hast schon recht. Das ist irgendwie heute, ich weiß nicht, es war jetzt ganz unerwartet, dass wir jetzt doch noch
aufnehmen. Ja, es liegt eher daran, dass ich heute ja von einer anderen Aufnahme komme und ich habe... Das hätte ich nicht machen sollen. Man darf nicht solche zwei Termine auf einen Tag legen. Und zwar hatte ich heute mit meinem Partner bei Common ein großes Gespräch über Yuval Hararis Buch Homo Deus.
Mhm.
Oh, Yuval Harari habe ich ja schon. Ja, die Geschichte der Menschheit ist, glaube ich, das heißt irgendwie Homo Sapiens.
Ah, gibt es Neues jetzt?
Naja, Homo Deus ist schon von 2016. Es ist sein zweites Buch gewesen.
Aber das meine ich doch, glaube ich, oder?
Und dann gab es noch 21 Lektionen für das 21. Ja. Jahrhundert. Das war, glaube ich, dann sein letztes Buch. Aber dieses 2016er Buch, das ist tatsächlich relativ relevant, weil es halt Zukunftstechnologien bespricht. Und ich habe es ja immer mal wieder und habe ja auf seine Rede da vom Weltwirtschaftsforum mal hingewiesen. Da geht es halt ganz viel um Transhumanismus. Und in diesen Zeiten, jetzt gerade, wo man politisch eigentlich nicht ein- und ausweist, also ich meine, was will man jetzt zur Ampelkoalition sagen? Was will man zu Olaf Scholz sagen? Herzlichen Glückwunsch. Brechmittelfolter jetzt auch auf Bundesebene, Wirecard-Skandal. Alles tropft an diesen Menschen ab. Er wird Bundeskanzler. Ich gönne ihm. An dieser Stelle. Karl Lauterbach wird...
Das ist ja kein Player-Hater.
Karl Lauterbach wird...
Das habe ich heute erst gecheckt, dass er, als das verkündet wurde, war ich erst so, ach, der ist Politiker, das ist der auch immer in allen Talkshows und so. Ich dachte immer, der wird einfach nur so, der redet einfach gern über Gesundheit an sich oder gern über irgendwie über Händewaschen und Desinfektionsmittel und so. Ich dachte, deswegen
ist der ein Typ, der redet einfach gerne über Gesundheit.
Ja, boah, aber halt bezahlt von SPD, das wusste ich eben bis heute nicht. Und das habe ich so jetzt gecheckt, ist doch geil, man lernt immer noch dazu.
Ja, der wird Gesundheitsminister.
Also... Glaubst du die? Glaubst du die?
Hast du gerade mein Gesicht gesehen?
Also, dein Gesicht war die Pointe. Das war ganz gut. Funktioniert leider nicht auf Podcast-Ebene, aber egal. Ich habe mich das heute auch gefragt und ist mir heute auch erst bewusst geworden. Ach so, ja klar. Alle CDU-Leute, die irgendwie Ministerposten, die sind jetzt alle weg vom Fenster. Die haben sich nochmal richtig taschenvoll gemacht. Und jetzt irgendwie, ja gut, mal gucken, ein bisschen Opposition spielen jetzt auf ruhige Kugel.
Ja, jetzt kommen ja die angesagten Jobs in der Wirtschaft. Der sogenannte Drehtüreffekt. Weißt du, du gehst raus aus der Regierung.
Hops, bist du schon wieder drin im nächsten Gebäude.
Oh, hallo. Sie jetzt Vorstand, hier im Vorstand. Ja, schön. Ist ja schön, dass wir auch so eine politische Expertise haben. Und dann bei der nächsten Wahl dann wieder schwupps, raus aus der Drehtür, rein ganz ins politische
Amt. RWE auch. Das ist auch eh ein bisschen anstrengend.
Ich finde es ja immer ganz, ganz geil, wenn man so politischen Journalismus macht. Und da habe ich ja ganz oft dann diesen Vorwurf bekommen, ja, das ist uns zu aktivistisch, das ist uns zu krasse Position und so weiter und so fort. Ja. Und ich dann denke, ey, Kollege, der Typ war Regierungssprecher, dann ist er jetzt plötzlich Pressechef bei der Bild-Zeitung und dann schwupps wieder zurück und dann in der nächsten Position ist er Pressesprecher von RWE oder der Deutschen Bahn oder sonst irgendwas. So, hallo, geht's noch? Gibt's Leute mit mehr? Aber objektiver Journalismus ist schon wichtig. Ja klar, sein, ja. Natürlich, verstehe ich doch. Habe ich doch vollstes Verständnis dafür. Also, egal, auf jeden Fall habe ich dann dieses Yuval Harari Buch halt eben noch vorbereitet. Und da muss man ja schon, ist ja anders als bei unserem Laber-Podcast, wo man sich einfach mal so trifft und so
treiben lässt. treiben lässt. Hör mal erstmal auf zu essen, vor dem nächsten Satz. Nee, okay, und willst du mir noch ein bisschen was mitgeben von diesem Buch, was du aufgenommen hast?
Naja, es ist schon insofern wirklich, wirklich spannend, weil du da mitkriegst, worüber denken denn die Leute mit viel Geld nach, wahrscheinlich. Also er sagte an einer Stelle, ich weiß nicht, ob er es in diesem Buch geschrieben hat oder in einem seiner zahlreichen Vorträge, er hat halt irgendwie gemeint, guck mal, Cambridge Analytica hat Facebook benutzt, um Wahlen zu beeinflussen. Facebook selber hat das nicht benutzt, was ehrenhaft für Facebook ist eigentlich. Aber, und das hat er halt auch gesagt, er weiß gar nicht, ob die Leute bei Facebook überhaupt wissen, womit sie da hantieren. Dass die das, also wie viel Macht die eigentlich haben. Und vielleicht checken die das auch noch nicht. Das sind einfach nur Techniker, die so, ja, geil, also ich kann hier jetzt gerade herausfinden, wie der Marius fühlt in diesem Moment. Durch ein paar Klicks.
So einen weirden Vortrag gesehen letzte Woche. Da ging es auch irgendwie um so Studien zu irgendwie weiblichen Porno-Seitensuchverhalten. Dann hat er gesagt, ja, das würden Wissenschaftler, würden sowas gar nicht auswerten, weil das wäre ihnen so ethisch nicht vereinbar und sowas und moralisch nicht vereinbar. Und Analysten sagen sich, das ist ein Datensatz, den gucke ich jetzt durch. Das ist doch egal.
Ist doch natürlich. Egal. Und vor allem, und das ist halt natürlich die Kernthese, ist, diese Maschinen könnte ich lesen mit ihren Stimmungen. Die wissen zum Beispiel, zu welcher Uhrzeit du empfänglich für neue Musik bist. Mhm. Ja, das errechnet er dann und sagt dann irgendwie so, guck mal, wir stellen uns immer vor, ja, so ein Algorithmus, der weiß jetzt irgendwie, Mauli, der mag diese Art von Musik und dann spielt er dir immer diese Art von Musik vor. Nein, die sind viel schlauer. Die wissen, dass du um 14 Uhr gerade
keinen Bock mehr auf die Musik hast.
Genau, und zu 6%, ja. Und zwar nicht 10% oder 5%, sondern zu 6% empfänglich bist für neue Musik und stellen dir genau in dieser Zeitspanne diese Musik vor. Ja? Oder halt irgendwie künstliche Intelligenz Musik machen kann. Ich glaube, darüber haben wir uns ja auch nochmal unterhalten. Aber klar, wenn so eine künstliche Intelligenz 5 Lieder von dir vorgespielt bekommt oder 10 Lieder von dir vorgespielt bekommt, dann weiß die, wie du denkst. Dann weißt du, wie du komponieren würdest.
Aber glaubst du nicht, bei sowas denke ich mir immer, oder das ist ja auch schon seit Jahren im Raum, dass irgendwie, oh, sowas wird bei den Musikmarkt übernehmen und so, und was sollen die Künstler dann noch machen und überhaupt, ich glaube das irgendwie nicht.
Naja.
Weil das ist auch schon, also Musik lebt ja auch viel von diesen Wechselwirkungen und von, oh, übersättigt jetzt von Gangster-Rap, jetzt lass mal wieder so und, oh, jetzt braucht man vielleicht doch wieder Inhalt irgendwann nach 8 Jahren Balenciaga und so. Und das ist vielleicht, ich glaube nicht, dass, aber ich meine, klar, sowas, solche Entwicklungen könnten Maschinen auch vorhersagen und so weiter und so fort, aber alles, was ich irgendwie bisher dann gehört habe, weil ich habe mich da auch mal in diese Bubble begeben, so irgendwie eine Maschine schreibt jetzt meinen Text weiter oder eine Maschine komponiert mein Stück weiter und so weiter und so fort. Und das klingt immer schon sehr weird. Ich glaube schon, dass Menschen irgendwie so im Unterbewusstsein sind die sehr beeinflusst von den Sachen, die mögen und so, und da ist nicht so viel Berechnung, sondern das ist so, das sickert so durch und irgendwann weiß man gar nicht mehr, woher das kommt, aber man steht jetzt auf diese Akkorde oder auf diese Sounds und so. Und ich glaube schon, das ist irgendwie
Quatsch. Man möchte das glauben. Ja,
eh. Also,
er hat ja 1000 kleine Stories und dann gibt es halt irgendeinen Typen, der hat eine künstliche Intelligenz programmiert, die halt Bachstücke nachspielen kann. Und dann hat sich halt eben auch so ein Universitätsprofessor, der sich mit klassischer Musik beschäftigt.
Geil, wie du gerade auf mich gezeigt hast, bei Universitätsprofessor. Dankeschön.
Aber in selbem Maße, so quasi wie du jetzt gerade erfährst, das ist doch seelenlose Scheiße, was diese Computer da macht. Und es gibt doch dieses menschliche, also irgendwie diese menschliche Funke oder diese menschliche Unberechenbarkeit, die das Ganze eben menschlich macht. Und er würde jetzt also sagen, er lädt zu einem Konzert ein, Pianisten spielen ein Stück von Bach, ein Stück von dieser künstlichen Intelligenz und ein Stück von ihm. Und dann sollen die mal testen. Und
was hat er sich da selber reingenommen ins Spiel? Was
ja, ist das weil denn? Der hat eben auch komponiert und der sagt irgendwie so, guck mal, ich als Mensch kann das und so weiter und so fort.
Also
und dann war das Outcome tatsächlich irgendwie so, dass die künstliche Intelligenz gewonnen hat und zwar auch oft mit der Begründung, also es war so eine Jury von wirklich Fachleuten, von anderen Pianistinnen und Pianisten, Musikwissenschaftlern und Professorinnen und Professoren und eine große Begründung war dann immer, ja, also das Stück war halt das war wirklich seelenvoll und das war so am menschlichsten, das hat so viel Wärme gehabt. So, und beim Bachstück und bei diesem Stück von diesem Professor gab es irgendwie so Verwechslungen. Dann haben sie gesagt, das Bachstück ist irgendwie von der künstlichen Intelligenz gemacht. Und das, so. Also,
aber das sind ja Menschen, Irren ist menschlich. Denkst du, künstliche Intelligenzen hätten rausgefunden, welches von der künstlichen Intelligenz
komponiert wurde? Interessant. Also, eine große Stelle in diesem Buch, die ja auch immer wieder meiner Meinung nach ein bisschen zu unterrepräsentiert wird, ist halt, wie werden die Algorithmen heute programmiert? Ja, und die werden natürlich nach Maßgabe dieser Gesellschaftsordnung, wie wir sie jetzt gerade vorfinden, irgendwie programmiert. Und er spricht dann halt irgendwie auch von den zukünftigen Eliten. Und er sagt halt, oder seine Kernthese ist eigentlich, die Menschheit steht eigentlich vor der Auslöschung. Ja, der Mensch, so wie du ihn gerade beschrieben hast, mit dieser Unberechenbarkeit und so weiter, das könnte sein, dass dieses Menschheitskonzept oder diese Art von Menschlichkeit tatsächlich überholt sein wird, weil es halt in Zukunft die Möglichkeit gibt, schneller zu denken, besser zu sehen, besser zu greifen.
Wenn man wen anders machen lässt.
Wenn man sich auch optimieren lässt. Ja, also es geht ja natürlich dann auch im Rückschluss, die Maschinen können dich nicht nur lesen, sondern sie können dich auch so weit stimulieren, dass du halt jetzt auch besser lernen kannst, zum Beispiel. Irgendwie so. Du hast die Auswahl, spiele ich jetzt Schach oder Tennis? Ich habe zwar gerade mehr Bock auf Tennis, aber ich weiß, in meiner Familiengeschichte gibt es eine Geschichte von Alzheimer-Erkrankungen und eine wöchentliche Partie Schach könnte diese Alzheimer-Erkrankung vorbeugen. Und dann setzt du dir auch noch vielleicht so einen Helm auf, das dich einfach gerade ganz geil auf Schach macht.
Das ist aber auch eine geile Vorstellung von so Pop-Up-Nachrichten auf deinem Handy. Hey, wir haben hier mal den Stammbaum analysiert. Willst du nicht mal eine Runde Schach spielen diese Woche?
Ja. Also er hat auf jeden Fall so tausende kleine Geschichten und das verdichtet sich halt natürlich irgendwie zu dieser Frage, wem gehören diese Algorithmen? Wer programmiert denn gerade daran? Und da sagt er, es wird viel zu wenig darüber gesprochen. Das heißt, die Leute haben keine Ahnung, was sie da machen, also die im Silicon Valley, und die anderen interessiert es nicht. Oder, und das sagt er, und nicht ich, ja, ich bin ja so normalerweise der, hey, schaut auf die Reichsten. Hm. Oder es gibt eine kleine Gruppe, die sehr wohl weiß, was da passiert. Und gerade einen riesen Wissensvorsprung aufhäuft und ausbaut, so dass wir, wenn wir in 10 Jahren mal sagen, da müssen wir ja mal ein paar Regularien einziehen, das geht ja so nicht, also die Entwicklung läuft hier ja gerade in die komplett falsche Richtung, dass dann einfach auch zu spät ist. Ja, also weil dieses Wissen natürlich dann auch exponentiell angehäuft wird.
Aber weißt du eigentlich, also auch bei diesem ganzen Menschheit steht vor der Auslöschung Ding und so weiter und so fort, denkst du so, dass das gibt es ja immer wieder. Es ist ja nicht so, dass irgendwie im 19. Jahrhundert alle noch super im Mittelalter gelebt haben, sondern da war man ja auch irgendwie halbwegs zivilisiert miteinander und natürlich gab es noch andere Vorstellungen von Gleichberechtigung und so weiter und so fort, aber da hätte jetzt auch keiner gesagt, es ist zwingend notwendig, dass jetzt 2 Weltkriege vor der Tür stehen. Und dann kam ja diese Weltkriege und dann fängt man wieder irgendwie so einen Schritt zurück und dann fängt man wieder an, sich das irgendwie, also es kann schon sein, dass es irgendwie kurz krachen geht, aber das ist doch dann nicht das Ende.
Ja, es gibt so zwei Gedanken, die ich da habe.
Stehen die sich im Weg?
Die mich da auch immer so ein bisschen durchbegleitet haben durch dieses Buch. Es gibt ja brutal viele Leute da draußen, die das halt auch total überhaupt nichts angeht. Denen es auch total wurscht ist. Mhm. Ja? Die halt auch einen Acker haben und die sich damit beschäftigen, irgendwie so, wie pflanze ich Kartoffeln an? Mhm. Die Frage ist halt, werden die wirklich tatsächlich ausgesondert und nutzlos, also so quasi überflüssig gemacht, ökonomisch überflüssig gemacht? Das passiert ja. Vor 100 Jahren haben irgendwie 98% der Leute in der Landwirtschaft gearbeitet, heute halt nur noch 2 und ernähren halt irgendwie 10-mal so viele Leute. So, werden diese Leute tatsächlich nutzlos? Wird dieses Wissen halt wirklich komplett den Bach runtergehen, weil halt es braucht keiner, das stirbt aus und es fahren halt irgendwann mal nur noch so Roboter über die Felder? Und wir haben diese nutzlose Klasse, weil das ist natürlich dann auch noch eine Diskussion darum. Ja, wir haben auf der einen Seite Leute, die halt Übermenschen werden, Transhumanisten. Mhm. Und auf der anderen Seite eine riesige Legion an Leuten, deren Arbeit überflüssig wird, weil sie durch Computer tatsächlich restlos ersetzt werden können am Ende des Tages.
Selbst, ja, aber das also, werden ja so viele sein. Das sind ja nicht nur Bauern, das sind ja so viele
Berufe. Ja, auch Ärzte. Also er sagt zum Beispiel, guck mal, meine Ärztin, die hat 5 bis 6 Minuten Zeit für mich. Ja, die hat zwar alle meine Daten in ihrem Computer, also alles, was ich bei ihr jemals gemacht habe, ist natürlich bei ihr hinterlegt, aber das hat sie ja überhaupt keine Zeit, das durchzulesen. Ja,
seine Apple Watch weiß schon besser Bescheid wahrscheinlich.
Die Apple Watch weiß tatsächlich besser Bescheid, weil die hat alle Daten parat. Und die ist vielleicht gerade angeschlagen, die ist selber krank, die ist müde, die ist schlecht drauf, was weiß ich. Und soll dich in diesen 5 bis 6 Minuten diagnostizieren? Erstens, dass deine aktuellen Symptome, deine aktuelle Stimmung, deine aktuelle Performance irgendwie mit deiner Krankheitsgeschichte abgleichen, daraus irgendwie ihre Schlüsse ziehen, plus auch noch alle Therapiemöglichkeiten dieser Welt, die jetzt gerade Stand der Forschung sind, mit deiner Krankheit abgleichen und dann rausfinden, was ist das Beste für dich. Das kann die Apple Watch mit Dr. Watson von IBM besser. Tatsächlich. Die haben Versuche gemacht, ob künstliche Intelligenz besser Lungenkrebs diagnostizieren kann. Die künstliche Intelligenz hat mit 80%iger Sicherheit oder 85%iger Sicherheit Lungenkrebs erkannt auf diesen Röntgenbildern oder was auch immer da ausgeliefert wurde. Menschen nur zu 50%.
Außerdem, they did surgery on a grape.
Das denke ich mir jedes Mal, wenn ich arbeite als Industriekletterer. Ja? Also wie viel komplizierte Handbewegungen du machen musst und dann über die Dachkante, dann diesen Dachsims verputzen, neu verputzen und so weiter. Das könnte kein Roboter. Und mittlerweile bin ich mir da wirklich nicht so sicher, ob nicht eine Drohne da schneller hinfliegen kann und dann spritzt die da mit so einem Art 3D-Drucker halt einen neuen Sims drauf. Aber auf der anderen Seite, klar, ich gehe dann, kletter da hin, oh, da ist das morsch Holz bis zu der Stelle, das kann ich fühlen. Weißt du, es gibt natürlich noch so viele Sachen, wo ich mir einbilde, das kann keine Drohne. In 10 Jahren können die das noch nicht, aber ich bin mir da nicht so sicher.
Tatsächlich. Es gibt so einen ganz geilen, es gab mal so eine Animationsfilmserie auf Netflix. Da haben die einfach verschiedenen, auch teilweise so Computerspielentwicklerteams und sowas einfach freigestellt, hey, zum Thema Roboter, Love, Sex and Robots hieß das, glaube ich, die Serie. Und da gab es eine Folge, die war sehr, sehr eindrucksvoll und die ist Sigma Blau, glaube ich. Da war so ein Roboter, dessen einzige Aufgabe war es, seinen Pool zu putzen von seiner Besitzerin. Wurde dann geupdatet und so weiter und so fort und sie hat so ein bisschen an ihm rumgeschraubt und er ist immer schlauer geworden und dann ist er irgendwann ein Künstler geworden. So. Und war dann einer der größten Künstler des Universums und hat dann so immer größere und hat immer dieses Sigma-Blau, was halt die Farbe seines Swimmingpools, die er daher kannte, hat die immer irgendwo untergebracht. Und die Gemälde wurden immer größer und dann hat er irgendwie so Leinwände spannen lassen im Weltraum und riesige Gemälde enthüllt. Und dann hat er irgendwann mit Ansage sein allerletztes Werk veröffentlicht. Und das Werk war, dass er ein Pool irgendwie enthüllt hat und sich komplett dekonstruiert hat und so wieder zurück zu seiner Ursprungsform und einfach wieder dieser Roboter war. Das Poolwasser filtert. So. Und ich glaube, das ist es so ein bisschen. Weißt du, du kannst noch so schlau, noch so groß und noch so. Am Ende eigentlich macht es dich auch genauso zufrieden, einfach nur eine Arbeit zu haben und die gut zu erledigen und so mit dir im Reinen zu sein. Und das, so ein, also ich weiß nicht, ob das so, oh fuck, dann werden die immer schlauer und immer größer als wir und dann, was sollen wir dann machen? So, ja, dann muss man sich irgendwas anderes suchen, was einen irgendwie happy macht. Und ich glaube, wenn so viele, deswegen haben wir neulich auch so auf mal ganz oberflächlich angerissen über Grundeinkommen geredet. Ich glaube, wenn so viele Berufe gleichzeitig irgendwie überflüssig werden, dann kann es nicht mehr nur Gelderwerb sein, sondern muss man sich irgendeine Aufgabe suchen, die einen auch irgendwie erfüllt.
Ja, ja, ich glaube, das habe ich heute auch in dieser Diskussion mit Petram stark gemacht, nochmal den Gedanken, wir müssen uns über Arbeit und Reichtum Gedanken machen. Was ist Reichtum? Was ist gesellschaftlich Reichtum? Was wollen wir von diesen neuen Erfindungen alles haben? Im Endeffekt, natürlich, die Mehrheit der Menschheit will wahrscheinlich alles davon haben. Die wird sagen, ey, was mich glücklich macht, natürlich möchte ich das Wohnzimmer haben, das mich...
40 Acres and some Moolah.
Ja, das wird nicht mehr reichen, glaube ich. Der zweite Gedanke, der mich aber da schon auch immer mit beschäftigt hat, ist, dass es natürlich auch einen riesen Energieaufwand der da betrieben wird. Also dieses Weltwissen und dieses Wissen, was diese Maschinen können müssen und dieses Internet der Dinge, die untereinander connected sind und
so weiter. Wir brauchen so Hamsterräder für Männer, oder?
Und dann, nee, aber das ist, wie, warum Hamsterräder für Männer?
Hamsterräder für Menschen, die einfach Energie erzeugen, damit es nicht so teuer wird.
Oh ja, das könnte ja auch, das könnte ja natürlich eine Möglichkeit sein für Menschen.
Warum sind Fitnessstudios nicht längst angeschlossen ans Energienetz?
Stelle ich mich jedes Mal die Frage, wenn ich auf so einem Rower sitze, wo ich denke, da muss man jetzt auch noch eine Batterie reinmachen. Seid ihr bescheuert? Also geht das noch?
Ja, das ist lustig.
Also ich meine ganz ernsthaft, also wie viel Energie freigesetzt wird, wenn diese Gewichte von über Kopf nach unten geworfen werden. Ich meine, du brauchst nur ein paar energieabsorbierende Platten und dieses Fitnessstudio trägt sich.
Warum betreibe ich diesen kleinen Display, der mir angezeigt wird, nicht selber gerade mit meiner...
Ja, also das verstehe ich wirklich nicht. Lustig, also warum man da wirklich noch eine Batterie einsetzen muss, das kann mir kein Mensch erklären. Es tut mir leid. Also so viel Energie, wie da verschleudert wird. Und natürlich könnten diese Fitnessstudios könnten sich auf jeden Fall selber versorgen. Der Energie da... Aber das wird nicht ausreichen. Also ich glaube, vielleicht. Also ich meine, vielleicht ist das einfach dann die Tätigkeit für uns Menschen. Ey, du bist jetzt der Energiehamster. Aber ich denke mir halt auch so, also mit dieser ganzen Hyperintelligenz, Superintelligenz und diesem ganzen Wissen, was euch dann da zur Verfügung stehen wird, diesen reichen Menschen dann vielleicht auch zur Verfügung stehen wird und diesen Transhumanisten und so weiter. Aber was passiert, wenn der Stecker gezogen wird?
Unplugged-Konzerte wieder, ja.
Und dann ist es aber halt auch ganz schnell vorbei. Und das im Zuge mit einer ökologischen Krise, die in dem Buch halt überhaupt nicht angesprochen wird, muss man halt auch dazu sagen, das mit dieser Öko-Krise verbunden, was auch gleichzeitig eine Energiekrise sein könnte, das ist natürlich nochmal so eine Dimension, über die lohnt sich dann auch nochmal nachzudenken.
Wo man da einhaken könnte, ist bei diesem Verteilen und ein paar wollen dann alles haben. Balbina war diese Woche wieder in einem ZDF-Beitrag, glaube ich. Und dann im Zuge dessen habe ich mir auch nochmal ihren älteren Arte-Beitrag angeguckt, wo es so um die Verteilung von Streaming-Geldern geht und so weiter und so fort. Und Tidal hat jetzt diese Woche umgestellt auf die Leute, die du hörst, werden an deinen Abo-Geldern beteiligt und so weiter und so fort. Die haben das erst für ein, also man kann so, es gibt verschiedene Stufen irgendwie, die Variante, die statt 10 Euro 15 Euro kostet im Monat, glaube ich, oder 20, irgendwie so. Da wird das Geld dann tatsächlich an die Leute, die du hörst, ausgeschüttet. Mhm. Und die hat gesagt, das war auch ein interessanter Gedanke, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dass so nach den 90er Jahren, die ja eine riesige Fehlkalkulation waren der Musikindustrie, ist das gerade die Zeit, in der das meiste Geld in der Musikindustrie generiert wird, weil alle zahlen diese 120 Euro im Jahr. Das war früher nicht der Regelfall. Also irgendwie Musikliebhaber haben dann ein bisschen mehr ausgegeben und ganz viele Leute waren einfach nur so, ja, Radio. Oder ich habe doch hier die paar CDs, reicht doch, höre ich doch immer noch. Oder wieso hat mir jetzt einer gebrannt oder so. Oder dann Piraterie im Internet und so. Und
vor allem der deutsche Musikmarkt, der war wirklich so, dass in Deutschland nur 2 Alben pro Person pro Jahr gekauft wurden. In England waren es 5. Und damals hat ein Album 20 D-Mark gekostet oder irgendwie.
Ja. Hat sie gesagt, ey, Geld ist da, das wird nur schlecht verteilt, weil das halt so ein Staffelsystem ist. Und jetzt bin ich mal gespannt, weil bei Spotify ja auch wahrscheinlich schon, also wird ja seit längerem darüber geredet, das umzustellen, wenn Tidal da jetzt so vorlegt und so weiter und so fort und vielleicht macht sich das ein bisschen in Zahlen bemerkbar, vielleicht switchen ein paar Leute rüber auf. Also,
es gab halt,
vielleicht wird das von Spotify nachgezogen, wäre ja auf jeden Fall
es gab vor dran. Jahren tatsächlich mal einen ein Artikel, der hieß The Long Tail, mit der Behauptung, irgendwie so im Internet könnte jetzt jeder seine Musik verkaufen und jeder irgendwie sein Auskommen finanzieren. Und Leute, die haben halt einfach vorgerechnet, ey, es hat sich an der Struktur der Musikindustrie nichts geändert, außer dass also die Einfahrtstore sind irgendwie anders und geöffneter. Und so früher musstest du halt bei einer großen Plattfirma sein, um ins Studio zu kommen und so weiter. Heute kannst du deine Musik halt releasen und so weiter. Nichtsdestotrotz, auch wenn es die Arctic Monkeys gab oder wie die hießen.
Gibt es trotzdem einige wenige, die viel mehr als alle.
Genau, also, und es sind aber dieselben Verteilungsmechanismen. Damals war Madonna noch irgendwie so aktuell. Die haben halt gesagt, Madonna war in den 90er Jahren ein Riesenstar, die hat das meiste Geld verdient, die verdient immer noch das meiste Geld. Und so ist diese Verteilung auch nach wie vor.
Ich finde es so witzig, weil wie viele Rap-Songs müssen noch rauskommen, in denen Leute so sagen, oh, die Rolex schenkt mir keine Zeit und so und der Versace-Mantel hält mich nicht warm im Winter und sowas. Dass dieser Überfluss ja eigentlich keinem Spaß macht. So selbst große Artists müssen doch sich denken, Ja, reicht jetzt auch eigentlich. So könnte man eigentlich für alle mal die Tore aufmachen, oder? Oder nicht?
Von Geld ist immer zu wenig da. Hm. Weil es immer mehr sein könnte.
Ah, stimmt. Ja, stimmt. Das wusste ich noch nicht. Okay, dann wollen wir einen Song spielen von irgendwem, der richtig im Überfluss lebt? Guck mal, was habe ich denn hier?
Luciano.
Luciano SUVs. Ja, lass den spielen. Fand ich auch einen ganz guten Track.
Die Themen der Woche.
Ja, sind wir ja halb schon in die Themen der Woche reingeschlittert. Diese Balbina-Doku war groß letzte Woche. Ey, gute Besserung an Roos und Vis-a-vis, die beide gerade irgendwie auf der Intensivstation liegen und beide sehr unterschiedliche Symptome und Folgen davon haben, aber beide in unfassbarem Ausmaß. Also da hat der Coronavirus auf jeden Fall die verschiedensten Organe befallen. Vis-a-vis hat gesagt, ist mittlerweile Herzprobleme gehabt und ist irgendwie Diabetikerin mittlerweile. Ein interessantes Statement von Roos habe ich gestern gesehen, der gesagt hat, lasst nicht zu viel Zeit verstreichen. So, ich habe in Berlin schon gemerkt, oh, es geht mir jeden Tag ein bisschen schlechter. Hatte einen negativen Schnelltest, dachte mir dann, ja, wird schon und so. Dann erstmal noch nach Essen gefahren, da 2-3 Tage geschlafen, um dann wieder zurück nach Berlin zu kommen, um dann in die Charité zu fahren. So hätten diese 3 Tage hätte ich mir sparen können. So, er war halt kurz vor irgendwie künstlichem Koma, ne? Die mussten ihn maschinell beatmen und so weiter und so fort. Also richtig, richtig unschön. Deshalb, wenn es irgendwie an die Gesundheit geht, wenn ihr merkt, oh, da bin ich angeschlagener als gedacht. Lieber einen Tag früher als einen Tag später vielleicht sich das jemand mal angucken lassen. Oder? Naja, gute Besserung an der Stelle.
Aber er hat geschrieben, dass er jetzt fast über den Berg ist.
Die letzten Stories gestern waren schon ohne Beatmungsschläuche, das stimmt, ja. Habe ich auch gesehen. Dann hast du von Kodos Familienspektakel mitbekommen. Das war ein
bisschen lustig. So. Das hat seine Cousine. Boah. Aber es war wirklich sehr witzig, was sie geschrieben hat. Sie macht morgens auf, guckt dich an. Hey, Cousin.
Hey, Cousin. Er hat eine Story gepostet, hat gesagt, ich bin gerade im Nachbarzimmer, im Wohnzimmer, gerade darüber verhandelt, ob ich meine Cousine heiraten soll und so. Das war ein sehr, ja.
Man muss aber dazu sagen, dass eine Cousine auch sehr weit gefächert ist in solchen Familien. Also das kann auch, also tatsächlich irgendwie so die Freundin von der Freundin und die Tochter und
also eine Cousine. Also so oder so, ich finde, im Nachbarzimmer wird entschieden, wen ich gleich heiraten soll. Ja, ist schon
Mohammed erzählt so lustige Geschichten von den, also die Hochzeitsvideos anderer Hochzeiten, die sind so quasi die Kataloge, wo die Mütter dann da sitzen und sagen, guck doch mal die in dem roten Kleid, guck doch mal, wie ist denn die? Und alle diese jungen Leute denken sich, so, Mama, lasst es einfach, es wird schon, wir werden was finden für mich. Alles klar, aber bitte, lasst mich in Ruhe mit diesen Hochzeitsvideos.
Die Kataloge. Scheiße.
Ja, aber da sitzt dann die Mama mit der Fernbedienung da und dann so vor und zurück gespult und so weiter. Komm, guck doch mal die.
Da haben wir doch auch Kontakt. Können wir was gehen.
Mhm. Ja. Was war das mit diesem Ali Boumaier?
Ah ja, der hat angekündigt, wenn Bushido in den nächsten 3 Tagen nicht die Amazon-Doku offline nimmt, dann packt er aus.
Oder sich entschuldigt.
Ich glaube, es ging tatsächlich ums Doku offline nehmen. Aber es hat, hat dann natürlich nicht stattgefunden. Dann hat er so ein Statement hochgeladen, was 6-7 Minuten ging irgendwie, wo er gesagt hat die ganze Zeit, ey, das ist jetzt auch nur das Intro, es kommt noch das richtige Statement, das ist jetzt nur so, weil ich gesagt habe, am Sonntag, und jetzt würde ich ja auch am Sonntag was hochladen und so. Und es ist nichts, was nicht schon jeder wüsste und so. Aber ich sag's nochmal.
Hey, es geht um diese Brandstiftung.
Genau, Versicherungsbetrug in 1000 Fällen. So.
Die tauchten ja jetzt alle auch so im Zuge dieser Gerichtsverhandlung auf. Also anscheinend, das habe ich von so einer Beobachterposition gehört, also von jemandem, der diese Prozesse relativ...
Von Zinnig?
Ungefähr so. Nee.
Der geht auch zu den Prozessen.
Wirklich?
Ja, voll.
Macht er wirklich?
Am nächsten Tag geht er mal auf Twitch und erzählt so, was wieder los war im Gerichtssaal.
Ah, okay, interessant. Nee, also nicht von Zinnig, aber also da werden aus diesem Prozess werden noch sehr viele andere Prozesse folgen.
Mhm.
Ja? Und die gehen nicht nur gegen Arafat. So viel sei schon mal gespoilert. Aber unter anderem, das hatten wir ja auch schon mal besprochen, diese Brandstiftungsgeschichte in Kleinmachnow, wo Arafat dann diesen Brandstifter hat antreten lassen und gesagt hat, ey, ich habe nichts dagegen, dass du Brandstift machst, aber Warum weiß ich das?
Rede doch mit mir. Man kann doch für alles eine Lösung finden.
Kann nicht sein, dass ich nichts davon weiß.
Ja, stimmt. Das ist ja auch schon Ewigkeiten. Ja. Ei. Okay, ich habe eine Memo-Rap-Check-News für dich. Findest du den hier? Der US-Rapper Hashtag Young Dolph wurde erschossen, löst damit eine Welle der Gewalt in Memphis aus. Denn Gangs machen sich auf die Jagd und greifen andere an, die eventuell dran schuld sind. Auch ein Entertainer, der Witze gemacht hat über Young Dolphs Tod, wurde jetzt erschossen. Gehen Sie damit zu weit? Jetzt hätte ich gerne mal deine Einschätzung. Gehen Sie damit zu weit, Steiger? Ist es okay, Leute zu erschießen, weil die Witze machen?
Ich weiß nicht, das müsste ich jetzt erstmal so einen Algorithmus fragen.
Müsste ich jetzt den Witz gehört haben. Ja, ich habe auch nicht, der hat auch den Namen dich nicht genannt. Das ist irgendwie, man findet es auch nicht.
Des Entertainers.
Ja.
Ah, okay.
Hab's nicht gefunden auch.
Geht Memo Rapcheck vielleicht zu weit, indem er News einfach erfindet?
Das weiß ich nicht. Es war ein Bild auf jeden Fall von jemandem.
Der sich auf Hörensagen beruft. Noch eine kleine Geschichte aus dem Buch von Homo Deus, weil, das hat er tatsächlich auch in einem Vortrag erzählt. Mhm. Es gab ja über Jahrhunderte so quasi, oder zumindest so lange es Autos gibt, gab es immer die Diskussion, also sie haben ein moralisches Dilemma, sie steuern auf einen Unfall zu, und wenn sie geradeaus weiterfahren, überleben sie und 5 Leute sterben. Oder sie können diese 5 Leute retten, indem sie zur Seite lenken, dabei sterben sie, aber sie. Wie würden sie sich entscheiden?
Ja, Überlebensinstinkt kickt.
Genau, Überlebensinstinkt kickt oder bliblablu. Aber wenn du jetzt ein selbstfahrendes Auto hast, dann musst du diese Frage so quasi lösen und einprogrammieren. Mathematisch. Und egal, was diese Leute vorher gesagt haben, der menschliche Geist ist tatsächlich, oder die menschliche Persönlichkeit, und da gebe ich dir recht, ist wahrscheinlich noch irrational und entscheidet sich in dem Moment halt
immer für sich selbst, klar.
Kontrafaktisch oder vielleicht auch altruistisch, keine Ahnung.
Bestimmt, aber ja, voll. Wenn du dein Auto bekommst und du programmierst so die Settings durch und du... Guckt gerade jemand? Nein? Ey, no matter what, ich werde überleben, okay? Immer im Zweifel für mich.
Er hat dann so einen Witz gemacht. Ja? Die bei Google sagen dann, ey, lass den Markt entscheiden. Ja. Ja, wir bieten einfach 2 Autos an. Den Toyota Altruist und den Toyota Egoist. Und je nachdem, wie sich die Käufer entscheiden, werden sie schon recht haben.
Was ist alles ziemlich
und, hast du den Altruist oder den Egoist? Ich hab den Egoist gekauft. Sag's niemandem.
Bitte erzähl es keinem.
Aber ganz ernsthaft, das ist dann tatsächlich halt eine Frage, die halt wirklich Konsequenzen hat. Also da kommt es dann auf die Programmierung an.
Dann werden auch Suizidversuche werden ganz anders aussehen. Ne? Dann steuern Leute so, geben so Vollgas auf so eine Menschenmenge, weil die wissen, mein Auto bringt mich gleich um, wenn es merkt, da sind zu viele Leute auf der Straße.
Eine Geschichte muss ich dir noch erzählen. Und zwar, in den USA droht ja wieder einmal eine Haushaltssperre. Keine Ahnung, wie die das machen jedes Mal. Also der US-Haushalt ist überschuldet, aber es juckt doch eh keinen, oder? Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen. Irgendwie so 400 Milliarden US-Dollar Schulden. Was soll denn das bedeuten? Das hat überhaupt keine Relevanz mehr. Das ist doch sowieso auch nur noch so Datensätze, oder? Streich doch die Scheiße einfach. Auf jeden Fall, ja. Auf jeden Fall gibt es jetzt einen Trick anscheinend, dass der US-Präsident das Prägerecht hat für amerikanische Münzen.
Geil.
Und es gibt jetzt den Plan, der tatsächlich durchdacht wird, keine Ahnung, ob er angewendet wird, eine 1-Billion-Dollar-Münze zu prägen, um die dann in der Federal Reserve Bank irgendwie einzulagern und zu sagen, guck her, hier ist es, wir haben's. Wir haben die Kohle.
Hey, ich habe mir jetzt hier was ausgedacht und das gibt es jetzt.
Ja, aber ganz ernsthaft, so ist Geld.
Ja, natürlich.
Natürlich ist das ist ausgedacht.
Ich finde es nur geil, dass da irgendwo so ein Elitenstab sitzt, der sich, oder so ein Expertenstab sitzt, der sich das dann ausdenkt. Herr Präsident, wir haben's. Wir prägen einfach eine 1-Billion-Dollar-Münze. Ist so, hä, ja, okay, dann streich einfach diese Zahl durch und dann gibt's die Schulden nicht mehr. Was ist das denn für eine Lösung,
Alter? Stell dir mal vor, dann kommt irgendjemand, der noch nie...
Dann amerikanische Remo-Clan klaut diese Münze, Alter. Was ist los?
Geile Scheiße. Oder es kommt irgendjemand vorbei, der keine Ahnung hat und
dann denkt, so CBS-Moderatoren lungern dann so vom Gericht rum so, Mr. Smith, where's the golden coin?
Der amerikanische Klaas Meyer-Heuer. Ja. Nee, aber stell dir das mal vor und dann checkt das keiner oder denkt sich irgendwie so, Fehlprägung. Das ist aber ein Dollar mit ziemlich vielen Nullen dran und gibt die da einfach aus oder sammelt ihn dann einfach.
Ich denke fast, die werden das nicht auf so. Wenn wir von Münze reden, dann meinen wir einfach nur einen sehr, sehr, sehr großen
Teller. Du meinst wirklich Teller, eine tellergroße Münze.
Klar. Das eine Million, das macht man doch nicht so in Handtaschenformat, dass man die irgendwie aus Versehen ausgeben kann. Das war
damals so witzig bei diesem Goldmünzenraub.
So fangen Adam Sandler-Filme an. Irgendwie, ja, und dann hat er auf einmal aus Versehen durch Wechselgeld hatte er eine 1-Million-Dollar-Münze in der Hand. Und dann ist er losgezogen und hat sich erstmal ein Casino-Dings. So, das ist ja richtig
Quatsch. Warum soll das auf einen Teller gedruckt werden? Warum? Einfach nur, damit man sieht, das ist 1 Billion Dollar.
Ja, natürlich. So,
die Münzprägeanstalt der USA hat keine tellergroßen Münzprägeformen.
Dann müssen sie eine bauen. Für wie viel Millionen sind, wie viel sind noch übrig? Wie viele Milliarden sind noch? Haben wir eine Differenz noch? Haben wir Spielraum? Ja, nee, das ich denke, das
kann. Aber das war so witzig. Nach diesem Goldmünzenraub war ich ja bei einer Gerichtsverhandlung dabei und dann kam ja auch der eine Polizist rein und meinte: Ja, eine Münze ist weg. Habe ich mir halt gedacht, eine Münze ist weg. Wird halt jemand die Vitrine eingeschlagen haben und die Münze rausgenommen. Bis er gecheckt hat, dass es so ein Gullideckel war.
Ja, ja. Geil. War das ein Polizist oder ein Security von einem Museum?
War ein Polizist. Geil. Der kam zum Tatort. Oh, ja, habe ich halt gehört, es ist eine Münze. Münze gestohlen. Ich dachte halt so, eine Münze halt. Eine historische Münze.
Wir sind ja in der letzten Woche sehr viel auf Dächern rumgeklettert, weil ich ja gerade ein Video drehe. Und da,
wie
da
heißt denn das? Warst du aber schon auf richtig hohen Dächern?
Steiger, unser Dach ist das Highlight. Das ist echt das schönste Dach gewesen, auf dem ich bisher war. Darauf freue ich mich, wenn das irgendwie... Ich habe das jetzt zum Cutter in die Hand gegeben.
Dass du das gemacht hast, ist richtig crazy, echt.
Das Abseilen? Ich war ein bisschen... Das war ein richtiger... Wenn ich jetzt so zurückdenke an den Tag, ich war danach richtig so Adrenalin-High. So gedacht, Alter, was hab ich hier gerade gemacht? Oh mein Gott, Schläger. So richtig aufgedreht war ich danach. Nee, aber wir waren viel auf Häusern, weil dann irgendwann verliert man die Hemmung und sieht so, ja, da ist ein Gerüst, ja, dann lass da hoch. 23 Stockwerke, ja, wird schon und so. Jetzt sind wir die ganze Zeit immer einfach hochgeklettert, weil wir dachten, ja klar, man weiß doch aus Filmen, die Typen, die vor den Überwachungsmonitoren sitzen, die essen die ganze Zeit Donuts und gucken American Football, so, da kann gar nichts passieren, da wird jetzt keiner hochkommen oder so. Und gestern waren wir dann wirklich auf so einem Haus, so auch so 23, 24 Stockwerke, drehen da gerade und auf einmal klopft so von innen an die Scheibe und da sind so 30 Securities in seiner Warnweste und sind so, sag mal, Leute, geht's noch? Das war so witzig. Aber die hatten dann auch kein Interesse daran, die Polizei zu rufen oder so weiter. War das.
Wirklich?
Ja, ja. Die waren cool. Die meinten nur so, ey Leute, guck mal, wenn ihr nur Video... Also die haben dann unten gewartet und wir sind dann erstmal ganz groß wieder runter und so. Dann waren die so unten und waren so, sag mal, was war los? Und wir so, ja, Pandemie und so, 2 Jahre keine Auftritte, man muss seine Schlupflöcher finden, wir machen gerade ein Video und so, du weißt. Und dann war der so, ja gut, wenn ihr nur Video gemacht habt, ist okay. Ich guck trotzdem nach oben, ob da was kaputt gemacht wurde, deswegen, ich fotografiere mal eure Ausweise, wenn da alles cool ist, ist alles cool, dann lösche ich die Fotos wieder. Dings erledigt, dann sind wir auch gegangen danach. Aber es war auf jeden Fall mein Security-Moment diese Woche.
Aber 23 Stockwerke ist auch schon ganz schön hoch wieder mal.
Ey, wie gesagt, man wird leichtsinnig irgendwann. Man denkt so, jetzt letzte Woche auf irgendwie 3, 4 so eine 12-Geschosse raufgeklettert. Ja, was ist jetzt hier? Komm, das ist noch höher, sieht doch geiler aus. Komm, wir gehen da jetzt hoch. Und dann merkt man so währenddessen, das ist ja auch, stimmt. Ist ja auch vereist, die obersten Stockwerke. Naja,
vielleicht machen wir doch noch so einen kleinen Kurs in Sicherheitsunterweisung gegen Absturz. Oder? Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz.
Gern. Wollen wir einen Song spielen? Ich habe Juicy J Pop That Trunk gehört diese Woche. Der war in meinem Release-Radar. Und hat einen Wiz Khalifa-Part auch drauf, der eigentlich relativ egal ist, aber Juicy J und die Hook, Zucker. Das macht richtig Spaß.
Na dann. Ab dieser Woche gibt es übrigens, also ich habe ja gehört, du hast neues Merchandising und neue T-Shirts und freust dich tierisch, hast so Werbeclips gemacht mit Zwiebeln und so weiter und so fort. Sehr, sehr beeindruckend, also wirklich, haben wir überlegt. Aber ich finde gut, die Idee von mit Zwiebeln den Zwiebeln und so. Nee, aber sehr gut. Aber es gibt jetzt auch neue Royal Bunker Shirts. Royal Bunker Hoodies.
Auch noch.
In hellblau
und ja, schenkst in du mir rosa. Ein? Dann mach ich dir auch so einen Werbeclip, wo ich weine.
Ja, sehr gerne.
Klar.
Sehr, sehr gerne.
Hot. Steiger, jetzt wo ich neue Shirts habe und du neues Merch hast, können wir ja was an die Seenotrettungspunks
auf jeden von Marc. Fall.
Lass mal bis nächste Woche durchlesen, wie genau wir das machen und dann kündigen wir das nächste Woche richtig proper an.
Genau, aber es soll ein neues Seenotrettungsschiff geben, glaube ich,
oder? Es gibt Leute aus der Punk-Szene haben sich zusammengetan und haben was auf die Beine gestellt. Wir halten euch da auf dem Laufenden,
das nächste Woche. Weil also unser Algorithmus gesagt hat, dass wir auch von Punks gehört werden, machen wir das selbstverständlich auch.
Klar, ja? Klar. So, jetzt aber Zitate hier.
Ich habe zwei.
Ich habe zwei selber rausgesucht und drei geschickt bekommen. Okay, aber erstmal die selbst rausgesuchten. Hast du nicht seinen Part gehört? Sagt er das Kollege über den CR7Z-Part, der komplett auf Wissbegierde gereimt ist? Kanye über den Part von Soulja Boy, der es nicht auf Donner geschafft hat? Oder CR7Z über den Kollege-Part, der komplett auf Phrasendrescher-Strophen gereimt ist? Phrasendrescher-Strophen.
Straßenbrecherquoten.
Boah, damn.
Hat er wirklich Phrasendrescher-Strophen?
Ja, denkst du, ich mach Spaß? Also,
ja, okay. Denkst also du, dann hat Christus über Kollege gesagt. Wirklich?
Es war Kanye über den Soulja Boy Part. Bei Drink Champs wurde er angesprochen auf diesen Soulja Boy Part. Er hat gesagt, nee, genau, stimmt, auf Soulja Boy generell. Da hat er gesagt, er ist einer der Top 5 einflussreichsten Rapper, die noch leben und sowas. Der hat Generationen geprägt, bla bla bla. Er hat gesagt, ja, aber du hast trotzdem den Part vom Album genommen. Ja, hast du den Part nicht gehört? Nee. Dann lachen alle so, oh, so meinst du es. Er wird gefragt dann, war der gut? Nein, aber er ist trotzdem ein super Typ.
Aber, ey, finde ich eigentlich in Ordnung.
Voll, na klar,
muss doch ehrlich sein. Ey, du bist ein super Typ, aber der Part ist richtig Schrott.
Höre ich einfach nicht auf dem Album, was ich meiner Mutter widme, dass du hier so laufen lässt einfach.
Ja, voll. Okay. Eigentlich total konsequent. Also, ja. Ich meine, konsequenter als hier so deutsche Rapper, die dann sagen, ja,
einfach
und dann einfach fällt der Part runter und sich nie wieder melden. Das gibt's ja auch.
Ja, oder ich meine, hört man ja jeden Freitag auch genug, einfach Parts, wo keiner irgendwas gesagt hat und einfach rausgebracht wurde und eigentlich auch egal. Stimmt. Und hey Leute, komm.
Stimmt. Hört sich weg.
Hört sich weg, ist in zwei Wochen eh wieder egal.
Okay.
Na gut.
Ich bin erstmal nach Dubai gereist. Bad Moms J nach ihrem Album, Bushido nach seinen Prozessaussagen. Dann habe ich eine Alternative, die mache ich jetzt nicht, die ist geschmacklos. Der Investor Christoph Gröner, nachdem er den Steglitzer Kreisel gekauft hat.
Das ist wirklich geschmacklos. dann würde ich sagen, ich habe zwar nicht mitbekommen, dass Bad Moms J in Dubai war, aber vielleicht sie?
Nee, es war tatsächlich nach Bushido, nach seinem Prozess.
Also echt, ja?
Ja, in einem Spiegel-Interview, das ich jetzt gerade entdeckt habe. Die haben jetzt aktuell zur Doku auch noch ein Spiegel-Interview gemacht, wo er auch gesagt hat, dass er fast in die Klinik und dass er zum Traumatherapeuten muss und dass er aber nochmal zu einem anderen Therapeuten geht. Der hat sich jetzt aber gefreut, dass es ihm so gut geht. Und seine Frau hat eigentlich gesagt, er hätte in die Klinik muss. So schlecht ging es ihm. Und nach den Prozessaussagen, da war er richtig fertig. Da ist er erstmal nach Dubai gereist.
Schön. Ich habe ja auch nicht so, also so gar keine Begleitformat und so. Das ist auch aufgeploppt. Dann hat er das gesehen, verkleidet in der Fußgängerzone, wo dieses Drake-Video nachgestellt hat.
Wirklich. Ja.
Also fragt dann so, ja Leute, wie findet ihr Bushido und die ganze neue Doku und so?
Und
wie
Falschacht hat
Bushido. Das auch. Gemacht. Nichts reingezogen.
Nichts reingezogen.
Ich bin super drüber weggekommen, also drumherum gekommen.
Aber die Orsons haben einen sehr lustigen Remix.
Das war super witzig, ja.
Ja. Also falls ihr den irgendwie noch zu hören bekommt, undenkbar.
Ja, das ist echt sehr witzig gewesen, stimmt. Na gut, wir sind Deutsche und wir müssen dieses Corona rasieren. Sagte das Karl Theodor zu Lauterkopf, Reichsgesundheitsminister, Capital Bra, Erfinder des Brattee oder Angela Merkel als berühmte letzte Worte bei ihrem Zapfenstreich. Das war der Brat dann, klar. Aber wie geil wäre es gewesen, wenn das KT dazu, also, weißt du, Amtsantritt und erstes Interview. Wir sind Deutsche und wir müssen dieses Corona rasieren. Ja, gut, Kapi, der Einzige, der irgendwie ein bisschen Zuversicht zeigt in diesen Zeiten. Lobe ich mir.
eine weltweite Pandemie als solche, aber das ist immer, haben die Deutschen gern gemacht. So. Oder? Im deutschen Wesen soll die Welt genesen. Oh, oder?
Ich habe ganz vergessen, dass das gab. Ja. Ja,
gab's auch. So, wir sind jetzt seit 3,5 Jahren ein Paar. Ich bin ihr treu. Unsere Beziehung hat eine neue Stufe erreicht. Auch wenn die für uns ungewohnt ist. Bushido? Nee. Bushido ist gar nicht dabei.
Was die neue Stufe? Nee, erzähl mal.
Uwe Ochsenknecht über Natascha Ochsenknecht. Hm. Sind mittlerweile keine Paare mehr. Sido über Doreen. Hm. UFO über Tiffany. Luciano über Susie Eden. Hm. Oder Materia über Cora Schumacher.
Die waren zusammen? In den Wann? Okay, wow, okay, krass.
In den Wann? In den Mann? In den Nullerjahren?
Ehrlich? Der Schwere, Alter. Das ist.
Das hart. War aber eine heiße Affäre. 3,5 Jahre.
Ich weiß, also das alles. Luciano glaubt nicht, dass die so lang. Das hätte man. Nee. Das glaube ich noch nicht so lang. Der ist auch sehr. Der wirkt so frisch verliebt. Wer war noch?
Uwe Ochsenknecht. Kennst du den?
Ja, klar.
Der Vater von Jimmy Blue.
Klar, kenne ich Uwe Ochsenknecht.
Der mit dieser Schmolllippe. Wenn man so aussieht, als hätte man ihn beim Keksklauen erwischt. Ich!
Was?
Ich fremdgehen, Natascha! Ich bin dir doch treu!
Boah, gute Frage. Ja, vielleicht nehme ich. Ah, nee, oder? Das ist ein altes Sido-Interview, hast du dir reingezogen?
Sido über Doreen. Kennst du Doreen noch?
Ja, klar.
Von Nu Pagani.
Von Nu Pagadi.
Pagadi.
Klassisch.
Paganini.
Paganini. Ich nehme die, ja, nehme ich Sido.
Sido über Doreen. Bingo!
Ja, oh. Und von wann war das?
2008.
Oder so.
Ja, sehr gut. Bild-Zeitungsinterview.
Und was war die neue Ebene, die für sie ungewohnt war?
Dass er treu ist. Keine Groupies mehr.
Okay, gut.
Nee, die neue Ebene war, sie war treu. Keine Groupies mehr. Wer auch? Ey.
Alles fair.
Das ist super gewesen. Mann, wenn Doreen damals gesagt hätte, ja, also ich habe jetzt keine Groupies mehr. Das wäre so witzig.
Girlboss-Move. Ja. Habe ich noch. Ach ja, Zugeschickte, na klar. Ich fahre nach Wochen voller trockener Kost Richtung Offenbach-Ost. Das Konto steht kurz vor der Pfändung, trotzdem rock ich Lacoste. Sagte das Döll, Pendler mit S1 zwischen Darmstadt und Offenbach. Oder ich ziehe eine Line mit dem Schein. Richtung Frankfurt am Main, das Konto steht vor der Pfändung, deshalb tick ich den Stein. Jay, Label Manager tickt Steine unter der Skyline, in Klammern in der Serie Skyline. Oder ich komme von Mainz bis nach Wiesbaden, sie kämpfen in Schießscharten, anstatt Geld auf dem Konto sollten wir uns alle wieder lieb haben. Know some, funky love from the sex planet. Keine Ahnung, was auch immer.
Also gut, entweder ist wirklich eine Fehlfährte oder was hat dieser Letzte darin zu suchen, dann nehme ich den halt. Skischarten liebhaben.
Ja, steht dir gar nicht. Voll gut. Perfekt. Ey, cool, danke. Das ist nett, danke, nettes Zitat. Okay, wow. Finde ich die
Mail. Aber das mit dem Stein ist eigentlich gar nicht so
abwegig,
verkehrt.
Ne? Ja, schön. Hast du irgendwas, was du spielen möchtest, Steiger? Ich habe auf jeden Fall noch was ich spielen möchte.
Ja, ich habe auf jeden Fall was zugeschickt bekommen. Das würde ich auf jeden Fall auch nochmal spielen. Kann man mit reinnehmen. Omar 101. One-Way Release heißt er.
Wie schmeckt du?
Basisdemokratisch.
Wer bin ich?
Basisdemokratisch.
Der Gedanke der Woche.
Steiger, ich habe einen ganz kurzen Gedanken der Woche. Weil ich vor ein paar Tagen so ein Interview von dieser Svenja Röss...
Flasspöhler. So heißt sie doch, oder? Svenja Flasspöhler.
Ja.
Die dieses Sentimentalitätsbuch geschrieben hat. Also seid doch nicht immer so sentimental. Oder?
Die habe ich zugehört. Und die hat gesagt, die beruft sich auf irgendeinen französischen Philosophen, der mal meinte, die Revolutionen der Geschichte konnten immer nur passieren in einer Phase, in der die Regierung das zugelassen hat. Also es war nicht so, dass irgendwie das Regime ist greift gerade so hart durch, jetzt erheben sich aber alle, weil wir alle geschlossen die Schnauze voll haben, sondern dass es eher war, warte mal, hä? Die machen ja gar nichts, die lassen uns, okay, komm jetzt, die sind gerade eh unsortiert, komm jetzt, stürmen wir auf die Mauer zu.
Naja, die Regierenden können nicht mehr so, wie sie wollen oder wollen nicht mehr so, wie sie können
so.
Oder sonst irgendwas. Also es war ja in der DDR so.
Ja, ja, voll.
Ah, also in China wurde ein halbes Jahr vorher die revolutionäre Erhebung zusammengeschossen. Also davon handelt ja tatsächlich auch mein Roman an der Stelle.
Welcher? Der eine, den du draußen hast oder einer, den du Entwurfen zu Hause hast?
Die Hoffnung ist ein Hundesohn. Ja. Ich habe mir ja vorgestellt, die DDR-Regierung greift durch. Und zwar lässt die DDR-Regierung auf die Menschenmassen am Leipziger Ring schießen. Und das hat einen wahren Hintergrund. Die Maschinengewehre waren tatsächlich aufgebaut. Der Schießbefehl kam nicht.
Was gut ist.
Ja, natürlich was gut ist. Aber das war das Ding. Also es gab DDR-Sicherheitsorgane, die hatten tatsächlich schon die Gewehre aufgebaut. Mm. Das wäre jetzt nicht so unwahrscheinlich gewesen, wenn die DDR-Regierung...
War nur ein Schießbefehl entfernt.
Genau, wenn die DDR-Regierung jetzt noch in charge gewesen wäre und da wirklich noch so richtige kernige Stalinisten am Werk gewesen wären, dann hätten gesagt, hier die Konterrevolution wird zusammengeschossen. Das hätte natürlich unfassbare internationale Verwicklungen nach sich gezogen. Das hab ich mir ja dann auch ausgedacht. Irgendwie so, ja, Kohl lässt dann Panzer auffahren und so weiter und so fort. Ja, das wäre ja durchaus alles im Bereich des Möglichen gewesen. Aber die DDR-Führung war in diesem Sinn zu schwach. Die waren nicht mehr kräftig genug oder nicht mehr willens genug.
Besser ist. Jedenfalls war meine Frage an dich, hast du das Gefühl, es ist gerade eine Zeit, in der die Regierung laissez-faire genug ist, dass eine Revolution passieren könnte?
Mhm. Nein? Überhaupt nicht. Nee. Nein. Also insgesamt, jetzt muss man ja dazu sagen, die deutsche Regierung ist ja nicht alleine. Das ist ja schon auch ein Verbund von europäischen Regierungen oder auch einem westlichen Block oder so weiter. Aber ich erkenne da jetzt gerade nichts, dass da irgendjemand schwächelt. Aber Lenin hat ein Jahr vor der Russischen Revolution gesagt, die Revolution werden wir nicht miterleben. Das alte Regime sitzt so fest im Sattel. Oder vielleicht hat er es auch vor dem Krieg gesagt. Na, also zum Beispiel so ein Krieg wie der Erste Weltkrieg, wo Russland dann so langsam ausblutet, die Leute halt wirklich auch keine Motivation mehr haben, denen irgendwie so nach 2 Jahren Krieg ist eh schon reicht und die auch keine großen Erfolge einfahren können. Dadurch wankt natürlich dann auch so ein Regime. Ja, aber das ist ja jetzt gerade nicht unbedingt absehbar. Und ich meine, niemand wünscht sich irgendwie einen Krieg als Revolutionsbeschleuniger.
Nee, ja. Eh nicht.
Kannst du Mauli fragen?
Ich habe noch eine Frage. Und zwar, wir leben ja in Zeiten der Angst. Es wird viel über Angst geredet. Und deshalb habe ich eine Frage an dich. Was macht dir am meisten Angst?
Die am meisten Angst macht?
Oder wovor hast du am meisten Angst?
Ich versuche mich da gar nicht so viel mit auseinanderzusetzen eigentlich. Ich kann auch nicht sagen, dass ich jetzt so dieses Fear of Missing Out habe oder so. Eine Zeit lang war ich so, habe ich so, also als du gemerkt hast, dass so sehr viele Leute um mich rum sich nur mit Kryptokram beschäftigen, war ich so, jetzt wenn ich mich jetzt nicht damit beschäftige, dann wäre ich das alles, dann wäre ich irgendwann wie so ein alter Mann vom.
Aber weißt du, was Bill Gates gerade im großen Stil kauft?
Goldpräge.
Eine Billion Dollar Münzen, die er dann an die Leute verteilt. Land!
Land.
Land.
Ist auch nicht schlecht.
Ja, landwirtschaftliches Nutzland. Ja, ich weiß gar nicht, ob das so Back to Basics ist, wenn ich mir dann vorstelle, dass dann die Microsoft so Roboter-Armeen über dieses Land stolzieren und die Ernte, weißt du, so wie bei Star Wars, so riesige Vierfüßler, die dann so Rüben zupfen oder so.
Nee, also ich weiß gar nicht, ich kann dir jetzt gar keine coole Angst sagen, leider. So, Höhenangst auf jeden Fall abgelegt. Nee, ich weiß auch so, dass Angst ja was ist, wo man sich so sehr drin verlieren kann. Und wenn man dann irgendwie, je mehr man über so Sachen nachdenkt, dann so, desto realer fühlen sich die Ängste ja dann an. Aber deswegen mache ich das eigentlich recht wenig. Und deswegen, ich kann jetzt gar nichts auf Anhieb sagen, was so richtig. Wahrscheinlich. Aber eigentlich auch nicht. Ach Mann, so, mir fallen jetzt immer so Antworten ein, die ich dir irgendwie vor ein paar Monaten gegeben hätte. Als ich noch nicht, ey, jetzt mittlerweile habe ich den Breakthrough, jetzt habe ich alles gecheckt, Mann. Nee, aber ich dachte so, vielleicht so, Angst vergessen zu werden. Angst, dass alles, was man macht, völlig egal ist und so. Aber dann denke ich mir auch so, Ja, und dann, also so, weißt du, wer entscheidet das und ist es dann nicht eigentlich auch völlig egal? Ich weiß nicht. Ist
ich glaube, vergessen zu werden oder was war das Zweite, was...
Das ist so alles, was man macht, irgendwie umsonst war oder was auch immer. Mhm. Das ist eigentlich nicht so, oder? So, wenn man, wie wir letzte Woche auch beide festgestellt haben, wenn man eigentlich
also,
mit dem Prozess also ich, Spaß hat, dann ist eigentlich alles, was danach kommt, relativ
egal, oder? Ich würde trotzdem sagen, ey, Angst vor Bedeutungslosigkeit. Das habe ich schon.
Ja?
Ja.
Aber wer entscheidet, dass das, zu Bedeutung, dass das bedeutungslos war?
Naja, Zahlen, ich habe...
Mangelnder Impact?
Es ist ganz lustig. Wir haben neulich mal, ich habe mit meiner Frau darüber geredet, wie es ist so für alternde Musikchefs, wenn die dann so in Ungnade gefallen sind und dann gehen müssen und dann machen die sich selbstständig und kommen zurück. Also es war halt wirklich ein Europachef und der hat dann da seine eigene Firma aufgemacht. Und das hat dann so ein bisschen was, naja, nicht so Anrüchiges, aber irgendwie so...
Zweiter Bildungsweg klappt nicht so richtig.
Genau, oder? Und er macht jetzt irgendwie so seine eigene Managementfirma und so weiter. Ah ja, es fühlt sich irgendwie so nicht so richtig
aber
groß ist, an. So,
aber
und jetzt warte
ja,
mal.
Ganz kurz, aber das ist ja die Aussicht von Draufsicht von außen, wo man sagt, ah, guck mal, der gescheitert, jetzt erst war er so hoch
ey.
Und dachte, jetzt ist er gefallen und so. Das ist ja, das
muss ich sagen, dass er das so ist. Das ist was ich dann auch mit ihr diskutiert habe. Was macht diesen Mensch jetzt unterschiedlich zu seiner Position vorher, außer dass er vorher die öffentliche Reportage gehabt hat und irgendwie so die öffentliche Anerkennung bekommen hat und alle haben ihn respektiert, weil er dieser Chef, der Typ weiß immer noch genauso viel und ich halte ihn, den halte ich zum Beispiel für einen richtig guten Manager und kompetenten Menschen, also der hat Ahnung von BWL wahrscheinlich mehr als der jetzige Chef.
Hast du die WhatsApp-Nummer? Egal.
Ich könnte es rauskriegen wahrscheinlich. So, Was ist jetzt der Unterschied? Der Typ hat's drauf. Also der Typ hat's wahrscheinlich richtig drauf und mehr als irgendwie so manche andere in diesem Game. Und trotzdem denkt man, naja.
Ja, aber ich meine, das ist auch, also das, so dieses so öffentliche Reputation, das ist ja auch nur ein Achtungserfolg entfernt von, ja, geil, und jetzt auf eigene Beine geschafft, ich habe sie immer gegönnt, voll geil, ich wusste es immer und so, weißt du? Das ist doch,
ja, was ich dir schon tausendmal erzählt habe.
Das ist doch scheißegal, ja, voll.
So. Steiger, du redest immer noch von früher. Ja, früher war alles besser und so weiter. Ey, Steiger, KZ, dir gönne ich's. Wenn ich's einem gönne, dann dir.
Ja, so, das ist ja scheiße. Also, das ist ja egal eigentlich. So, wenn der sich irgendwie gut fühlt damit, was er macht, dann wird das relativ egal sein, ob irgendwer anders denkt, ah, jetzt wieder ganz unten
eigentlich anfangen. Geil.
Viel Spaß.
Noch eine Geschichte von Yuval Harari.
Na gut.
Ja? Es gibt Versuche halt mit Ratten.
Mhm.
Wo die Wissenschaftler deren Gehirn steuern können und die Ratten dazu bringen, Dinge zu tun, die Ratten normalerweise nicht tun.
Ja.
Auf Leitern klettern, sich in Wasser stürzen oder aus großen Höhen irgendwie runterspringen und so weiter. Das machen Ratten eigentlich nicht gerne.
Oder kochen in einem Pariser Nobelrestaurant.
Aber die Gehirnregionen, die Glück verursachen, sind bei denen immer im Anschlag.
Ah.
Das heißt, die sind bei allem, was sie machen, richtig gut drauf.
Ja.
Ja? Und dann gab es halt eben auch Beschwerden von irgendwelchen Tierschutzvereinigungen. Und dann sagt der Chefforscher von diesem Institut, meint dann irgendwie so, ey, die sind im Nirvana, also denen geht's gut. So, stell dir mal vor... Dein Gehirn kann so programmiert und
manipuliert werden. Man könnte seinen eigenen Dopaminspeicher so
auf Stellung triggern. Und dann Sturmangriff, jetzt bitte in den Kugelhagel rennen, aber ihr seid gut drauf.
Ja, ich meine, das ist ja so ein bisschen Panzerschokolade.
Oder? Ist das ethisch vertretbar oder nicht?
Fragt es die Panzerschoki-Leute aus dem Zweiten Weltkrieg, oder? Ich meine, das war doch so ein bisschen das.
Du weißt, dass Panzerschokolade verantwortlich für Blitzkrieg war?
Ja.
Also dass so ohne Panzerschokolade, also ohne Crystal Meth nicht funktioniert hätte?
Ja, ich meine, das ist ja das. Die dachten wahrscheinlich auch, die sind die Übermenschen zu dem Zeitpunkt.
Auf jeden Fall.
Und so, keine Ahnung. Also ich.
Und jetzt gucken sie ihre Enkel im sächsischen Bergland an.
Ja, aber...
Das kommt raus, weil man Goebbels vertraut.
Ich meine... Göring. Ich mein, so ein bisschen ist ja so... Ne, es gibt ja genug so Social-Media-Trigger, die auch irgendwie so kurzfristig dein Dopaminzentrum... Das geht halt immer wieder weg, das ist das Nervige. Aber wenn das nicht weggehen würde, pf, klar. Also ich glaube, wenn du eine Influencerin mit irgendwie so 8 Millionen Followern und ne, die irgendwie dauernd irgendwelche Partnerschaften eintütet, fragst... bist du zu viel am Handy? Würde ich sagen, wieso? Geht doch eigentlich. Jeder Post irgendwie wieder 20.000 Euro? Eigentlich geht klar.
So viel zum freien Willen.
Ja.
Insofern?
Ja, bis nächste Woche. Ich möchte noch kurz Gigs auf die Playlist packen, weil ich habe diese Woche mir sehr viel Gigs reingezogen und sein letzter Song ist Innocent, deswegen packen wir den jetzt drauf. Könnte aber auch jeder andere sein, denn mir macht einfach alles Spaß, was er macht. Das ist ein unfassbarer OG. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
Das ist die wundersame Rap-Woche mit Maulinger und Steiger.